Wir leben ja im Hier und Jetzt. Ja, jeder ist in seinem Beruf, in seinem Alltag, in seiner Nachbarschaft und Familie voll eingebunden. Wir leben im Hier und Jetzt und wir müssen uns das immer wieder ganz bewusst machen, dass wir zwar im Hier und Jetzt leben, aber nicht für das Hier und Jetzt. Und das fällt manchmal ein bisschen schwer, nicht für das Hier und Jetzt zu leben. Weil das, was wir hier sehen, nur von kurzer Dauer ist. So wie die Blume. Die blüht und nach einer schönen Blütezeit wieder vergeht. Alles ist vergänglich. Nur Gott selbst nicht. Und sein Wort, das hat Bestand. Im Psalm 90 heißt es in Vers 2, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Und ich habe irgendwie so versucht, mir das bildlich vorzustellen und ich weiß, das geht gar nicht, wir können uns das nicht vorstellen. Und mir ist dann halt nur so dieser unendliche Strahl, ohne Anfang und ohne Ende, Ewigkeit, ja, so eingefallen. Und Gott ist schon immer ohne Anfang und ohne Ende. Aber dann hat Gott eine Entscheidung getroffen und er hat geschaffen. Falsche Richtung. Und alles das, was wir sehen, hat Gott ins Sein gesprochen. Das Universum, unsere Erde, alle Tiere und Pflanzen und die Menschen. Und wir kennen die biblische Geschichte schon relativ bald nach dem Anfang, haben Menschen die Entscheidung getroffen, ohne Gott zu leben oder ohne Gott Entscheidungen treffen zu wollen. Sie waren ungehorsam und die Folge war der Tod. Und von daher ist das Leben begrenzt. Irgendwann bin ich dann gekommen. Für mich war das ziemlich wichtig. Für euch ist das total unbedeutend gewesen, dass ich geboren wurde. Aber für mich war das sehr entscheidend. Und mein Leben hat einen definitiven Anfang und ein definitives Ende. Mein Leben wird nicht für immer gehen. Sondern ich weiß ganz genau, als es angefangen hat, das haben ja meine Eltern erzählt, ja, und ich habe es dann selber mit der Zeit auch mitbekommen, ja, so bewusst. Und es wird nicht einfach so weitergehen, sondern das Leben hier auf der Erde wird ein Ende haben. Und das, was ich kenne, das ist das, was ich sehe, das, was ich höre, was ich wahrnehme. Ja, ich atme jeden Tag. Ich esse jeden Tag, ich schlafe jeden Tag und das wiederholt sich immer weiter, bis ich alt werde und irgendwann ja, ins Grab gelegt werde. Irgendwann wird mein Leben hier auf der Erde zu Ende sein. Jedes Leben hat einen definitiven Anfang und ein definitives Ende. Aber das ist nicht alles aus Gottes Perspektive. Und da können wir so dankbar sein, ja, dass das nicht alles ist. Aber wenn wir dafür leben, für das Kurze, dann ist das eigentlich viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Wenn wir nur ein bisschen übrig haben für das Ewige, ist das viel zu wenig, weil das ist das, worauf es ankommt. Gott hat uns für die Ewigkeit geschaffen. Und er hat gesagt, jeder, der an Jesus Christus glaubt, hat ewiges Leben. 1. Johannes 5, Vers 13. Ich denke, dass ich die Präsentation mitgebracht habe, passt sie hier nicht ganz kompatibel immer zu euch. Also das steht in 1. Johannes 5, Vers 13, das könnt ihr mir glauben, so wie das da angedeutet ist. Damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Alle, die glauben, dürfen mit einer Ewigkeitsperspektive leben. Soweit ich das sehe, glaubt ihr alle. ihr seht aus wie gläubige Menschen. Ja, weil bis auf eine Person sitzt ihr alle auf dem Stuhl und ich sehe nicht, dass ihr euch irgendwie noch ängstlich woanders festhaltet. Ja, sondern ihr glaubt, dass der Stuhl hält. Ohne Bedenken habt ihr euch da drauf niedergelassen und habt keine Bedenken, dass der wohl möglich einkracht. Ja, das ist bei Gartenstühlen passiert das manchmal, wenn man ein gewisses Gewicht erreicht oder wenn die Stühle ein gewisses Alter erreichen. Aber diese Stühle hier, die halten und ihr glaubt das und ihr habt darauf vertraut, ohne Bedenken und habt euch niedergelassen, ohne euch irgendwo festzuhalten. Biblischer Glaube ist, sich ganz so auf Gott zu verlassen. Ohne Hintertür. Ohne irgendwo noch festzuhalten. Sondern ganz darauf verlassen, dass Jesus Christus meine einzige Hoffnung ist. Ohne ihn habe ich keine Hoffnung. Ich bin ohne ihn verloren. Ja, meine Schuld würde mich für immer von ihm trennen. Ohne Hoffnung. Aber sein Tod am Kreuz, sein Opfertod, hat völlig bezahlt und ich bin sicher, dass das stimmt. Jeder, der glaubt, hat das ewige Leben. Er will mir das schenken, was ich mir selber niemals verdienen könnte. Vergebung für meine Schuld, Leben mit ihm heute und Leben über den Tod hinaus in die Ewigkeit. Ich kenne keinen anderen Weg. Ich habe keinen Plan B, keine Hintertür. Ich baue mein Leben einzig und allein auf diese Wahrheit. Jesus Christus ist mein Retter. Mein Vertrauen gehört ihm. Und dann sagt er zu mir, ich habe dich befreit. Ja, in Johannes 8, Vers 36 heißt es, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Jesus Christus hat mich freigekauft. Er hat mir Leben geschenkt, das ewig ist. Er hat mir eine Hoffnung gegeben, dass ich sein Erbe miterbe. Ich komme mir vor wie ein Erbschleicher. Ja, sein Erbe darf ich miterben. Und diese Hoffnung ist lebendig, weil er schon wieder aus den Toten auferstanden ist. Weil er den Tod besiegt hat, habe ich eine lebendige Hoffnung. Wir haben Frieden mit Gott. Wir sind Versöhnte, wir sind für immer angenommen und geliebt. Das ist Freiheit in Christus, die wir, wenn wir auf Jesus Christus vertraut haben, unser eigen nennen dürfen. Ich bin frei. Wirklich? Mal so ganz ehrlich, bin ich wirklich frei? Oder sieht mein Leben eher so ein bisschen gebunden aus oder auch ziemlich gebunden? Meine Lebensrealität ist gar nicht immer so, dass ich wirklich frei bin, oder? Ich denke, hier kommt der Glaube ins Spiel, weil wir sind wirklich frei gemacht. Aber ob wir als Freie leben, das ist unsere Entscheidung. Ob wir Gottes Wort vertrauen oder ob wir uns selbst mehr vertrauen, das ist unsere Entscheidung. Wir sind frei gemacht. Wir sind befreit, wenn wir von Neuem geboren sind. Und je mehr ich mich an Jesus Christus binde, umso mehr Freiheit erlebe ich. Wir sind befreit, ihm zu dienen. Ja, als Ungläubige können wir ihm nicht dienen. Wir sind befreit, unser Leben loszulassen, weil er uns befreit hat. Das hört sich irgendwie ein bisschen unangenehm und bedrohlich an, oder? Mein Leben loslassen? Das ist sowas, was ich gar nicht so gerne drüber nachdenke oder überhaupt mich damit beschäftige. Vielleicht habt ihr schon mal die Geschichte gehört. Ich weiß, Gustav kennt die bestimmt schon. Die Geschichte von dem Mann, der in den Bergen gewandert ist. der liebte es, diesen freien Blick, ja, in die Ferne. Und er ging möglichst nah an den Rand immer, um auch nach unten schauen zu können, in die Weite. Und die Abenddämmerung kam und er ging und tatsächlich hatte dann einen Fehltritt getan und ist abgerutscht. Ganz am Rand. Und er konnte sich gerade noch so festhalten. Da wuchs ein Baum, so ein dünner Baum, aus dem Felsen heraus und er hat sich daran festgeklammert. Und er hat gekämpft, da wieder hochzukommen und er kam nicht hoch. Und er hat angefangen, leise und immer lauter zu rufen, Hilfe, Hilfe, ist da keiner, der mir helfen kann? Und in seiner Verzweiflung hat er sich an Gott gewendet und hat zu Gott gerufen, Gott, hilf mir. Und plötzlich hört er eine Stimme. Und Gott spricht zu ihm, ich bin da. Du brauchst keine Angst haben. Sei stark und mutig. Und jetzt lass einfach los. Und der Mann, der hielt da ziemlich verzweifelt fest an diesem dünnen Baum und in seiner Verzweiflung überlegte er, was er jetzt machen soll. Sollte er der Stimme vertrauen, die zu ihm gesprochen hat? Und er hat wieder angefangen zu rufen, Hilfe, Hilfe, ist da sonst keiner, der mir helfen könnte? Weil mein Leben loslassen, das ist doch das Letzte, das ich machen würde, oder? Niemals. Niemals. Ob die Geschichte wahr ist oder nicht, das könnt ihr selber entscheiden. Aber das ist genau das, was der Herr von uns möchte. Als die Jünger mit dem Herrn Jesus unterwegs waren, da fragte er sie eines Tages, wer sagen die Menschen, dass ich bin? Und sie gaben unterschiedliche Antworten. Ja, die haben gesagt, die einen sagen, du bist Johannes der Täufer oder du bist Elia oder einer der Propheten. Und dann hat er sie gefragt, und wer sagt ihr, dass ich bin? Und dann hat Petrus gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf hat der Herr Jesus ihnen gesagt, dass sie nach Jerusalem gehen, dort vieles leiden, sterben und nach 3 Tagen auferstehen müsse. Und das wollten die Jünger irgendwie gar nicht wahrhaben, dass ihr Herr sterben sollte. Das war total der Hammer für sie, weil die hatten noch erwartet, dass Jesus der König ist, der das Reich für Israel wieder aufrichten würde. Und irgendwie wollte ihnen das überhaupt nicht eingehen, dass dieser Herr, der, den sie über alles liebten, dass er sterben sollte. Und direkt danach setzte er noch einen drauf. Und das lesen wir in Lukas Kapitel 9, 23 und 24. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Sich selbst verleugnen und jeden Tag das Kreuz auf sich nehmen, das gehörte also zu den Bedingungen, Jesus nachzufolgen. Kurz vor dem Passafest in Jerusalem sagte Jesus dann nochmals, und das lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 12, ich möchte auch diese Verse lesen, ab Vers 23. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Das sind ziemlich krasse Aussagen, oder? Ich meine, wenn wir da mal so ehrlich drüber nachdenken, mein eigenes Leben verleugnen, mein Leben loslassen, das ist so fremd, ja, dass ich das am liebsten von mir wegschiebe. Oder ich kann das als theoretisch richtig ansehen. Ja, das ist eigentlich das, was ich mache. Das ist richtig. Ja, das steht in der Bibel, der Herr Jesus hat es gesagt, also muss es richtig sein. Ja, ich halte das für richtig. Aber das hat wenig mit meinem Leben zu tun. Weil mein Leben oder die Kontrolle über mein Leben loszulassen, das ist mir zutiefst zuwider. Das will ich nicht. Auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, ob euch das so genauso geht oder ähnlich, aber bei mir ist das schon so. Jim Elliot, vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört, der hat gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Wir sollen nicht krampfhaft festhalten, was wir sowieso nicht behalten können. Unser Leben ist vergänglich. Es wird sowieso enden. Es wird sowieso enden. Sicherlich sollten wir verantwortlich mit unserem Leben umgehen. Und die meisten sind auch heute sehr gesundheitsbewusst. Das ist ein hoher Wert in unserer Kultur. Ja, die Gesundheit steht ganz oben. Sicherheit ganz oben. Und noch so manche andere Aspekte, die uns total wichtig sind. Allerdings ist unsere Gesundheit nicht unser höchstes Gut. Wisst ihr, und manches Mal ist das so, ich treffe irgendwelche Christen und frage, wie geht's dir? Ach, Hauptsache gesund. Nein! Das stimmt nicht. Was ist, wenn wir krank werden? Was ist, wenn wir alt werden und wenn wir sterben? Ist dann alles vorbei? Nein! Hauptsache gesund ist nicht richtig. Der zweite Teil des Zitats von Jim Elliot ist bemerkenswert. Gewinnen, was wir nicht verlieren können. Ach, da war doch was. Mit dem ewigen Leben, oder? Ja. Ach ja. Ja, darum geht es doch eigentlich. Um das Leben, das ewig geht. Das hat schon angefangen. Aber es wird nicht mehr aufhören. Dafür leben wir. An Jesus Christus zu glauben, hat eine Folge, dass nämlich die biblischen Wahrheit zur Grundlage unseres Handelns werden. Wenn ich wirklich glaube, dass ich ewiges Leben habe, das wirklich sicher ist, dann ist meine eigene Gesundheit und Sicherheit nicht das Wichtigste. Das ist wohl wichtig, das hat seinen Stellenwert, aber das ist nicht das Wichtigste. Es gibt Dinge, die dem übergeordnet sind. Deswegen hat Jim Elliot auch nicht an seinem Leben festgehalten, sondern er ist zu den Auka-Indianern gegangen, die so dringend die frohe Botschaft brauchten. Und er ist dort bei der Begegnung mit den Indianern getötet worden. Er hat mit seinem Leben bewiesen, dass er das tatsächlich glaubt, was er gesagt hat. Er hat nicht an seinem Leben festgehalten. Jesus sagte, nochmal aus Johannes 12, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es Frucht. Bleibende Frucht in unserem Leben können wir nicht durch eigene Anstrengung bringen. Bleibende Frucht können wir nur bringen, wenn wir unser Leben loslassen und in den Tod geben. Das muss nicht der körperliche Tod bedeuten. Das kann das bedeuten, wie bei dem Jim Elliot, muss aber nicht. Aber das heißt, dass wir die Kontrolle abgeben, dass wir loslassen müssen. Sonst kann keine bleibende Frucht entstehen. Und ich glaube, da gibt es keine Abkürzungen, keinen Weg darum herum, sondern nur, wenn wir loslassen. Nur durch den Tod von Jesus konnten wir gerettet werden. Es gab keinen anderen Weg. Und Gott war es so wichtig, dass wir gerettet werden, dass der Herr Jesus den Weg gegangen ist. In gleicher Weise kann auch nur bleibende Frucht durch unser Leben entstehen. wenn wir unser Leben loslassen. Und der Herr ruft uns dazu auf. Er sagt, lass los. Du bist frei. Du bist sicher. Du bist geborgen. Lass los. In Vers 26 heißt es, dass wir ihm darin nur nachfolgen. Das ist nichts, was er von uns erwartet, was er nicht selbst getan hat. Er hat losgelassen. Letztes Jahr war in den Schlagzeilen die Geschichte von John Allen Chau. Vielleicht habt ihr das mal gesehen schon. John Allen Chau, ich habe da so ein paar Hefte da liegen auch, das ist ganz interessant. Der ist nämlich zu den Andamanen gegangen, das ist so eine Inselgruppe zwischen Thailand und Indien und die sind geschützt, diese Menschen, da darf niemand auf die Inseln, wo die leben. Und der John Allen Chau, der hat ein paar Fischer bestochen, um dort trotzdem hinzugehen, weil er wollte das Evangelium den Menschen weitergeben. Und bei der ersten Begegnung hat er Geschenke auf die Insel gebracht und ist mit Pfeilen beschossen worden und ist schnell wieder abgehauen. Und er hatte Angst und hat das in sein Tagebuch geschrieben. Und am nächsten Tag hat er entschlossen, wieder hinzugehen, weil er in sein Tagebuch geschrieben hat, an seine Eltern noch einen Brief geschrieben hat, ärgert euch nicht darüber, wenn sie mir was antun. Seid nicht sauer auf Gott, denn es ist es wert. Diese Menschen müssen von Jesus hören. Und so wie wir es wissen, ist er dann dort auch auf der Insel umgekommen. Aber in unseren Medien wurde das ganz schön zerrissen. Wenn ihr das in Erinnerung habt, das war unverantwortlich, sowas zu machen. Wie kann man sein Leben so wegwerfen? Wie kann man einfach trotz Verbot zu diesen Menschen hingehen? Lass dein Leben los. Das Weizenkorn muss sterben, um Frucht zu bringen. Wir müssen in der Nachfolge unser Leben loslassen. Ich möchte gerne eine kleine Übung mit euch machen. Und zwar, vielleicht könnt ihr euch mal so richtig bequem auf euren Stuhl setzen, also so bequem wie möglich. Und dann einfach mal die Füße ganz leicht anheben. Jetzt ruht euer ganzes Gewicht nur auf den vier Stuhlbeinen. Ist das schwierig? Ich glaube, das ist nicht so schwierig. Ne? Ihr dürft gerne die Füße runterlassen, wann ihr wollt, oder auch die ganze Zeit nach oben lassen. Der Stuhl hält wirklich. Der hält euch. Wisst ihr, wir sind befreit, loszulassen. Wir brauchen uns nicht ängstlich sorgen und klammern und mit aller Kraft festhalten. Wirf deine Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt um uns. Wirf deine Sorgen auf ihn. Vertrauen wir einem Stuhl mehr als Gott? Abends lassen wir uns ins Bett fallen, ohne Angst, dass das Bett einkracht. Können wir uns so auf den Herrn werfen? Ohne Rückhalt? Einfach nur auf ihn? Heißt das, wenn ich wirklich loslasse, dass er mich auffängt? Dass er mich wirklich hält? Wird er für mich sorgen? Wird er wirklich seine Zusagen erfüllen? Ich denke, viele haben das schon erlebt. Er sagt es uns zu. Und Ernst Modersohn hat mal da Folgendes zu gesagt: Alles kann Gott nicht, alles kann Gott, nur eins nicht. Die enttäuschen, die ihm vertrauen. Ob Gott wirklich hält, werden wir nur erleben, wenn wir wirklich loslassen. Sonst nicht. Gott möchte, dass wir nicht mehr das Steuer selber in der Hand haben. Er möchte nicht mehr, dass wir unseren eigenen Plänen folgen. Er möchte auch nicht, dass wir uns für alles verantwortlich fühlen und uns totackern, sondern er möchte, dass wir gut hinhören und genau das tun, was er sagt. Dass wir in den Werken wandeln, die er vorbereitet hat, so wie es in Epheser 2 heißt. Gott möchte, dass wir auf ihn hören und uns von ihm leiten lassen. Er möchte sich durch unser Leben als der Große und der Zuverlässige, der Allmächtige erweisen. Und durch unser Leben möchte er das auch anderen Menschen zeigen, wie zuverlässig Gott ist, wie vertrauenswürdig er ist. Und das gilt zu jeder Zeit, auch wenn wir uns ungerecht behandelt vorkommen. In 1. Petrus Kapitel 2 heißt es ab Vers 18, ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herrn unter. Nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Zur Zeit des Neuen Testaments, da gab es viele Sklaven, Hausknechte und viele Christen, die tatsächlich in so einem Verhältnis standen. Sie waren Leibeigene. Und viele von ihren Herren waren nicht freundlich. Ja, die haben sie ganz schlecht behandelt. Die haben sie misshandelt sogar. Sie haben sie geschlagen und vieles andere gemacht. Wir sind heute zwar keine Sklaven mehr, aber wir stehen in vielen verschiedenen Beziehungen, auch zu unseren Arbeitgebern und in anderen Verhältnissen zu unserer Regierung, wo wir uns manchmal auch schlecht behandelt vorkommen. Ja, wir werden gemobbt. Und es ist einfach ungerecht, wie die Leute mit uns umgehen. Und ich denke nicht, dass wir uns immer alles gefallen lassen müssen und immer ducken müssen und schweigen müssen, sondern wir dürfen durchaus auch was sagen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir diese Situation aus Gottes Hand annehmen sollen. Uns nicht selbst verteidigen, sondern unseren Fall Gott überlassen. Petrus sagt hier nicht nur, dass das mal passieren kann, sondern dass wir dazu berufen sind. Das ist doch echt verrückt, oder? Also hätte ich diese Dinge alle von Anfang an gewusst, dann weiß ich nicht so genau, ob ich mich darauf eingelassen hätte. Ja, mal ganz ernst. Dazu seid ihr berufen, für Gutes tun zu leiden. Ja, das ist irgendwie ganz schön ernüchternd, oder? Und auch hier ist es so, dass wir nur in die Fußstapfen unseres Herrn treten. Es ist nichts, was er von uns verlangt, was er nicht selber erlebt hat. Wir folgen ihm nur in dem, was er getan hat. Und auch im Umgang miteinander heißt es, unser Leben loszulassen. In Philipper Kapitel 2 möchte ich noch die Verse 3 bis 5 lesen. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schau nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Das ist, glaube ich, so mir am allernächsten, weil das meine tägliche Erfahrung ist. Im Umgang mit meiner Frau und meinen Kindern, mit den Nachbarn und in der Gemeinde, den anderen höher achten als mich selbst. Das ist ganz schön schwer, weil da muss ich mich selber loslassen, da muss ich mich selber verleugnen, mein Leben selbst hinten anstellen. Und auch hier, wenn wir das leben, haben wir nur die Gesinnung unseres Herrn. Das ist nichts Außergewöhnliches, sondern wir folgen ihm einfach nur nach. Und das ist, wozu er uns aufruft, zur Nachfolge. Ihm vertrauen und unser Leben loslassen, weil er besorgt ist für uns. Ich möchte das gerne noch kurz zusammenfassen. Gott möchte, dass wir unser Leben loslassen, damit bleibende Frucht aus unserem Leben entsteht. Damit wir seinem Beispiel folgen und andere Menschen ihn in uns sehen. Und zwar im Leid, wenn wir andere höher achten als uns selbst, wenn wir eigene Wünsche hinten anstellen, wenn wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Jetzt gönne ich mir mal was. Das ist genau das Gegenteil von dem. Ist doch krass, oder? Das ist genau das, was unsere Gesellschaft, was wir immer wieder sagen. Jetzt gönne ich mir mal was. Und das widerspricht ganz genau dem, was der Herr uns da sagt. Weil der Herr möchte uns was gönnen. Er hat alles vorbereitet. Er möchte uns beschenken. Aber wir möchten uns gar nicht immer beschenken lassen. Wir möchten uns viel lieber selber beschenken. Weil wir möchten gar nicht so gerne warten. Und vielleicht sind die Dinge, die der Herr uns schenken will, ja gar nicht die, die ich unbedingt jetzt haben will. Deswegen beschenken wir uns viel lieber selber. Jetzt gönne ich mir mal was. Gott will uns was gönnen. Und er hat uns so beschenkt und so verankert, dass wir in Christus verankert sind, dass wir Miterben mit Christus sind, dass wir jetzt befreit sind, loszulassen. Das ist ziemlich was zu schlucken, finde ich zumindest. Das sind so einige biblische Grundlagen, unser Leben loszulassen. Und das ist ziemlich wichtig, dass wir das verstehen, denke ich. Und in der Theorie habe ich das schon ganz gut drauf. Also theoretisch bin ich schon ein echt guter Nachfolger. Könnt ihr vielleicht so mit übereinstimmen, ja, so für euch persönlich, ne? So theoretisch schon alles so ziemlich im Lot, ne? Aber in der Praxis, da klappt es. Das ist total unangenehm, jeden Tag diese Entscheidung zu treffen. 100% für Jesus ist kein leichtes Leben, wo es uns immer gut geht, wo alles angenehm und bequem ist. Sondern 100% für Jesus bedeutet runter vom Sofa und das Leben anpacken mit ihm. Das, was er uns gerade so zeigt. Und es gibt immer wieder Augenblicke in meinem Leben, wo ich überhaupt nicht daran denke, sondern ich denke nur an mein Recht und meine Bequemlichkeit. Habe ich Recht auf einen bequemen Sitz in der Gemeinde? Habe ich Recht darauf, auf gute ärztliche Versorgung? Habe ich ein Recht auf eine gute Ausbildung? Habe ich Recht darauf, dass immer alles gut geht? Wo muss ich mein Leben bewusst loslassen? Wie war das noch, als der Herr Jesus in seinem schwersten Kampf da im Garten Gethsemane mit seinen Jüngern zusammen war und dann findet er sie schlafend? Das war seine schwerste Stunde und er bittet seine Jünger, mit ihm da zu beten. Und die sind eingepennt. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? In der Theorie bin ich ein Nachfolger, aber bin ich wirklich ein Jünger, einer, der ihm glaubt und der ihm folgt? Kann man das in meinem Leben sehen? Ich muss immer wieder neu dahin kommen, zu sagen, Herr, ich möchte mein Leben loslassen. Ich möchte nur für dich leben, 100%. Ich sehe, und das größte Problem dabei ist nicht irgendein anderer Mensch. Das größte Problem ist nicht der Teufel. Das größte Problem sind nicht die Umstände, sondern ich selbst bin das größte Problem. Weil ich mir selber immer im Wege stehe. Wir sind uns selbst das größte Hindernis, mit Gott in Freiheit zu leben. Und deswegen müssen wir loslassen. Weil wir uns nur daran hindern, all das zu genießen, was Gott für uns vorbereitet hat. Weil wir ihm nicht so gerne vertrauen. Nicht so wirklich gerne. Und alles loslassen. Herr, ich mache alles für dich. Sonntags morgens von 10 bis 12. Aber bitte nicht länger. Und auch nicht in der Nacht, ich brauche meinen Schlaf. Ja, nicht wecken bitte, nicht zu laut und nicht zu schnell her. Nicht zu viel Veränderung. Ja, wir haben ziemlich viele Einschränkungen, was uns nicht so gut gefällt. Unser Leben loslassen sieht irgendwie anders aus. Ich möchte zum Abschluss noch drei Zitate noch mal ganz kurz vorlesen. Was tust du heute, um zu zeigen, dass du einem Gott der Unmöglichkeiten dienst? Ein anderer Leiter unserer Organisation hat mal Folgendes gesagt: Wir brauchen heute Männer und Frauen des Glaubens, die von ganzem Herzen den Verheißungen Gottes glauben, die ihr Leben ohne Zurückhaltung hingeben, in dunkle Länder zu gehen und das Evangelium im direkten Gehorsam dem Herrn Jesus Christus gegenüber zu predigen. Und Oswald Chambers, der euch vielleicht auch bekannt ist durch das Andachtsbuch Mein Äußerstes für sein Höchstes, der hat mal Folgendes geschrieben: Wenn du rechnen musst, was du bereit bist, für Jesus aufzugeben, sag niemals, dass du ihn liebst. Jesus Christus möchte von uns unser Bestes haben, unser Recht an uns selbst. Lass uns doch noch aufstehen und zusammen beten. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du der Herr aller Herren bist, der König der Könige, der alleinige Retter. Du bist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Du bist immer treu. Du stehst zu deinem Wort. Herr, und du siehst uns. Du weißt, dass viele von uns sich als deine Jünger bezeichnen, als deine Nachfolger. Und ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber ich danke dir von Herzen, dass du dein Leben losgelassen hast, um uns zu erlösen. Du bist ein wunderbarer Befreier. Und wir möchten dich bitten, Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, deine biblischen Wahrheiten immer mehr zu verstehen, die so im Gegensatz zu unserer Kultur und die so im Gegensatz zu unserem eigenen Denken stehen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, Täter deines Wortes zu werden, damit du durch unser Leben geehrt wirst und viel bleibende Frucht daraus entsteht und andere Menschen dich, den einzig Wunderbaren, kennenlernen. Und wir danken dir einfach, dass du uns in deiner Treue hältst, Herr. Amen.